Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und ganz herzlich willkommen zur Folge Nummer 52 im Hahner Podcast. Heute spreche ich mit Alexandra Höhner über die Karateabteilung im Hahner Turnbund 1890 e.V. Ich wusste es nicht, vielleicht weißt du es ja, aber Karate hat in Hahn eine lange Tradition und Alexandra ist seit Jahrzehnten in diesem Sport aktiv. Sie kommt gebürtig aus Hahn, lebt hier, arbeitet als Fotografin und betreibt leidenschaftlich Karate, mittlerweile sogar auch im Leistungssport. Hier hat sie beachtliche Erfolge erzielt und ist sowohl national als auch international auf den Siegertreppchen. So belegte sie in der deutschen Meisterschaft den 3. Platz, im Europacup den 2. Platz und beim internationalen Gurui Cup 2023 den 1. Platz. Sie ist eine der wenigen Frauen, die Trägerin des 7. Dan ist. Wow, tolle Bilanz, super Leistung. Und diese Episode ist mal wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, dass unsere Sportvereine in Hahn und Grüten sehr vielfältig sind und die Hahnerinnen und Hahner auch gerne bereit sind, sich in Hahn und in Grüten lange und intensiv zu engagieren. Ich habe hier viel gelernt und hatte mal wieder meinen Spaß. Danke an Alexandra für dein Engagement und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Konbawa, liebe Alex.
Hallo, konnichiwa.
Ja, das ist Japanisch. Wir begrüßen uns heute mal auf Japanisch, denn ich begrüße dich ganz herzlich bei mir hier im Podcast. Du bist die erste prominente Hahnerin, die ich hier sozusagen am Mikrofon habe, denn du bist jetzt amtierende Vize-Weltmeisterin und Vize-Europameisterin im Karate, wobei da gibt es verschiedene Stilrichtungen, die wirst du gleich nochmal erklären. Ja, schön, dass du heute da bist und die Zeit gefunden hast.
Sehr super, danke. Ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, erzähl mal, wie bist du zum Karate gekommen? Also wir kommen ja gleich noch auf das Thema Leistungssport, Breitensport, Vereinsleben hier in Hahn. Aber ich weiß, du hast mit 11 Jahren, glaube ich, angefangen. Irgendwie hatte ich dann scheinbar das Fieber gepackt. Und ja, wie bist du dazu gekommen und wieso bist du immer noch dabei?
Tja, also gekommen bin ich dazu sehr unspektakulär. Irgendein Junge, ein älterer Junge aus unserer Siedlung hat das gemacht und mein Vater war der Meinung, dass ich so ein bisschen rebellisch bin und dass mir vielleicht das häusliche, die häusliche Erziehung noch nicht so weit gereicht hat. Und er hat sich davon versprochen, dass das irgendwie mit Karate oder mit einem Kampfsport besser klappt. Und tatsächlich hat er mich mit 11 Jahren dahingeschleppt. Und ich habe es mir 2-3 Mal angeguckt, also gleich mitgemacht, also mit Jogginghose und T-Shirt stand ich da zwischen den ganzen Leuten, die einen Karateanzug anhatten. Und habe mich irgendwie wohlgefühlt und das hat mich angesprochen und dann dachte ich, ach ja, dann probiere ich das mal aus. Mhm. Also tatsächlich war mein Papa mit mir, dass er die ersten Male beim Training und hat mich dahin gebracht und wieder zurückgenommen und so. Und geguckt, dass alles gut geht.
Und das war seinerzeit auch schon hier in Hahn, oder?
Ich habe hier bei einem Goju-Ryu-Verein in Hahn angefangen, der auch jetzt, den es auch immer noch gibt und der eine lange Tradition hat und habe da auch fast 30 Jahre trainiert. Also bin da groß geworden quasi, ja.
Goju Ryu, das ist aber diese Ryu, habe ich jetzt schon gesagt.
Ja, Ryu.
Heißt das so?
Ryu. Ja, das ist
Goju Ryu.
Ryu, genau.
Das ist, Ryu ist die Schule. So eine Stilrichtung, ne?
Oder? Genau, das ist eine Karate-Stilrichtung, die es in Deutschland schon so am zweithäufigsten gibt. Es gibt am meisten Shotokaner hier, also dass die machen einen etwas anderen Stil. Und dieser Goju Ryu ist so eine Kombination aus so hart, aus einem hart-weichen Stil. Die ist so ein bisschen geschmeidiger in ihrer Folge und etwas chinesischer angehaucht als das Shotokan. Also chinesisch in der Form, dass es irgendwie viele offene Handtechniken gibt oder wir auch so ein bisschen aus diesem Kung-Fu so diese Tierformen haben. Das ist also wirklich das etwas geschmeidigere Karate, könnte man sagen.
Klingt ja interessant. Also ja. Wie gesagt, für mich war das immer so Karate früher, so irgendwelche Bretter durchhauen. oder halt so diese klassischen Filme, die es aus seiner Zeit gab. Und jetzt komme ich mal zu einem eigentlichen Einstieg, den ich machen wollte. Ich habe mich ja natürlich sehr gut vorbereitet für diese Folge, wie immer. Und habe mir deshalb gestern Abend noch Karate Kid aus dem Jahr 1984 angeguckt.
Super.
Die Geschichte ist ziemlich schnell erzählt, deshalb lasse ich das jetzt auch. Und der Film bedient auch echt alle Klischees. Wirklich, der ist auch ganz schlecht gealtert, wenn man sich den jetzt nochmal so anschaut. Aber ich habe so ein paar Punkte nochmal für mich so festgehalten. Ne? So, weil da ist ja auch dieses Dojo, dieses böse Dojo, die da irgendwie so alle Leute quasi auf die Matte prügeln wollen. Und dann gibt es den Mr. Miyagi. Und der Mr. Miyagi, so, der hat ja so eine gewisse Weisheit, die er da so mit reinbringt. Also ich habe mal so drei Punkte für mich rausgehalten, Alex. Also einmal war das Thema, der Mr. Miyagi kommt aus Okinawa laut Film. Das ist, glaube ich, auch so die Geburtsstätte. Ne? Dann sagt er, es kommt auf das Gleichgewicht an. Und Karate heißt ja übersetzt, glaube ich, leere Hand.
Ja, exakt.
Das heißt, da geht es ja um das Thema Verteidigung, ne? Also in erster Linie. Das ist ja eine Kampfsportart und in erster Linie ist es ja so, ich sage das jetzt mal wieder so laienhaft, so mit Ausweichbewegungen oder so, man schmeißt sich auf die Matte und fegt den anderen so mit den Beinen weg.
Ja, Ausweichbewegung ist auf jeden Fall besser als so die erste Idee, die du dazu hattest, mit dem Bretter durchhauen. Das passt auf jeden Fall mehr, ja.
Genau. Was sind denn so die wichtigsten Punkte so für dich so beim Sport? Worauf kommt es dir denn dann an? So? Ist das auch so dieses eigentlich nur eine Sportart oder verbindest du das auch mit so einer Lebenseinstellung, die im Prinzip ja auch irgendwo, so eine, die haben auch so eine Philosophie hinter dem Sport, ne?
Ja, ich glaube, das mit der Philosophie, das kommt dann mit dem Alter tatsächlich. Ich mache es ja jetzt auch schon so lange. Angefangen habe ich das wirklich aus sportlichem Ehrgeiz oder sportlicher Lust. Und auch habe ich in den ersten Jahren, bis ich so Anfang 20 war, so den ein oder anderen Wettkampf mitgemacht, aber tatsächlich nicht so viel, weil wir auch immer einen Breitensport-Dojo waren in Hahn. Und ich hätte gerne mehr gemacht, aber es gab einfach nicht so die Leute, die einen hätten fördern können oder hätten fördern wollen, weil die Idee vom Verein nicht unbedingt war, wir gehen ganz viel auf Wettkämpfe. Ne? Mhm. Und jetzt so in den Jahren, es gibt wirklich ganz schöne Teile im Karate, die man praktizieren kann. Also man kann dieses Mentale super praktizieren und mental sich stärken mit Karate, indem man viel Konzentrationsübungen automatisch macht bei den Übungen. Man kann sich aber auch super körperlich stärken, weil es halt ein guter Ganzkörpersport ist. Ne? Du machst was mit den Beinen, du übst Gleichgewicht, ne? Das passt dann zu dem, was der Mr. Miyagi auch kommuniziert hat. Du machst ganz viel für deine Rumpfspannung, du übst Atmen, ja, konzentriert atmen. Du kannst dann mit deiner Atmung unheimlich viel auch im Gleichgewicht oder in der Konzentration erreichen. Und du wirst einfach kräftiger. Also ich habe nie Kraftsport gemacht, aber ich bin relativ kräftig, weil ich immer auch wahrscheinlich nicht all die Jahre konzentriert durch, aber viele Jahre auch sehr kraftbetont gearbeitet habe. Das ist auch wirklich was, was einen lange fit hält über dieses Geistige hinaus. Mhm. Und vielleicht kann man sagen, dass es halt im Karate das Sazen gibt. Und Sazen ist eigentlich der Sitz, in dem man dann, den man einnimmt, also es ist einfach, man setzt sich so auf die Beine oder natürlich kann man das auch im Schneidersitz machen und man fängt eigentlich so in diesem Sazen-Sitz eine Achtsamkeitsübung vor dem Training an. Das heißt, man setzt sich hin und alle schließen die Augen und wir haben so, ne, je nachdem, wie der Sensei das gerne möchte, schließt man die Augen und atmet durch und stellt sich irgendwie auf das ein, was dann die nächsten anderthalb Stunden kommt und schaltet so ein bisschen ab von dem Stress, in dem man da gerade angekommen ist aus der Schule oder aus der Arbeit und das gerade eben so geschafft hat. Das ist immer so der Break, mit dem wir anfangen und der tut gut. Und das kann man natürlich auch anders praktizieren. Da kann man auch für sich im Sazen sitzen und meditieren.
Mhm. Gibt es dann auch so eine Aufwärmphase, dass man dann so erstmal sich aufwärmt, bevor man dann sozusagen auf die Matte geht und dann auch, fängt man dann direkt an, gegeneinander zu kämpfen oder macht man so im Prinzip erstmal so Trockenübungen? Wie muss man sich dazu vorstellen?
Also natürlich fangen wir nicht direkt an zu kämpfen. Natürlich nicht. Würden Sie bei uns alle wahrscheinlich was zerren oder was brechen oder was auch immer. Also insbesondere vielleicht das Training, was wir in Hahn jetzt machen, ist immer davon begleitet, dass wir nach dieser Sazen-Übung eine bestimmt 20 Minuten Aufwärmprogramm machen mit inklusive leichten Dehnen, aber auch viel so Kräftigungsübungen, weil man braucht unheimlich viel Kraft auch, also keine Muskeln, aber man braucht Kraft, um diese Schnelligkeit und Rhythmuswechsel in diesen Techniken einnehmen zu können. Wenn man das nicht hat, gleitet man so wabbelig dahin in den Übungen. Und das wollen wir nicht.
Okay. Und dann, das wäre so mein Part.
Ja, aber auch du würdest wahrscheinlich irgendwann dazu kommen, da mal ein bisschen Kraft zu entwickeln im richtigen Moment. Also das muss man halt auch üben.
Dein Optimismus hätte ich auch gerne.
Anspannung und Entspannung kann man super üben.
Ja.
Ja, und dann gibt es einfach so diese drei Säulen, sage ich immer im Karate. Das sind diese drei Ks. Das ist das Kihon, das ist so das Basistraining, ist so wie die Wurzel im Baum, ja, das muss irgendwie stimmen, dass man weiß, wie man eine Faust hält, wie man atmet, wie man nach vorne geht. Das sind so techniklastige Sachen. Dann gibt es das nächste K, ist so schon etwas weiter ein Teil der Baumkrone. Es gibt die Kata, das ist so das, was ich wirklich sehr gerne trainiere und wo ich auch meine Kompetenz in den letzten Jahren mitgemacht habe. Liebe es, diese Katas zu machen. Erzähle ich gleich noch, was das ist. Und es gibt das Kumite. Das ist das, was du meinst, schön auf die Schnüss hauen. Also, das ist quasi eine Abfolge von Techniken, die man im freien Kampf praktiziert, um das jetzt mal etwas netter auszudrücken. Da geht es darum, wenn du mich angreifst mit einem Angriff, meinetwegen irgendwie zum Hals, dass ich weiß, wie ich mich wehre und wie ich das am besten ableiten kann und notfalls auch kontern könnte, weil nur ableiten bringt ja meistens den Angreifer noch nicht zum Stoppen, sondern dann kommt man ja wieder. Also notfalls muss man sich dann spätestens auch wehren.
Okay, das war natürlich relativ einfach bei Karate Kid zu lernen, weil da musstest du nur ein Auto polieren, ne? Also auftragen, polieren, atmen oder halt einen Zaun streichen nach oben und nach unten und immer schön in die Hocke gehen. Danach konntest du Karate, ne?
Ja, also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, das zu praktizieren. Ich würde es anders machen.
Genau, du bist ja auch Trainerin hier im Verein, ne? Oder bist die Trainerin quasi oder eine Trainerin oder ich glaube, du bist die Trainerin, ne? Oder?
Ja, ich habe den Verein vor 10 Jahren tatsächlich, wir sind seit diesem Jahr 10-jähriges, wir haben also jetzt unser Jubiläumsjahr.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Da bin ich auch wirklich besonders stolz drauf. Also wir haben, ich habe den Verein quasi die Abteilung gegründet im HTB. Und Mitgründungsmitglied ist meine Schwester. Wir sind so quasi zeitgleich mit noch 2, 3 anderen Frauen aus dem alten Verein gegangen. Und haben eine neue Bleibe gesucht und wollten eigentlich gar nicht unbedingt einen neuen Verein gründen. Ich hätte mich jetzt auch irgendwo anders in die Reihe gestellt, weil vor 10 Jahren meine Kinder auch noch relativ klein waren. Da war mir das eigentlich viel zu viel Verantwortung. Ne? Wenn man auf einmal einen Verein gründet, dann hat man für alle Leute, die da hinkommen, eine Verantwortung, auch sehr kontinuierlich da in der Halle zu stehen. Und das ist natürlich dann, wenn man selbst noch ein Kind hat von 4 Jahren und der andere 9, wollte ich eigentlich nicht. Aber tatsächlich habe ich niemanden gefunden, wo ich mich gerne hätte in die Reihe gestellt, der jetzt so im Umkreis von 50 Kilometern gewesen wäre. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man dann schon so lange Karate macht, dann will man ja bei jemandem Karate machen, wo man denkt, wow, okay, da stelle ich mich jetzt in die Reihe, von dem kann ich vieles annehmen und bin bereit, bereit zu lernen bin ich sowieso immer, bin ich ja jetzt auch noch und habe jetzt gerade auch wieder wirklich so einen großen Lernschub. Aber es ist so, man will jetzt nicht bei jeder Dumpfbacke in der Reihe stehen. Also wenn man merkt, ach ja, ne, die können es auch jetzt wirklich nicht besser oder eher schlechter und die geben das Training und haben sich in den ganzen Jahren vielleicht nicht so fortgebildet wie man selber. Und dann mag man nicht unbedingt in der Reihe stehen. Was ich aber grundsätzlich total gerne tue. Also ich bin auch froh, wenn ich mich irgendwo mit da reinstellen kann und lernen und mittrainieren kann. Das geht überhaupt nicht drum, dass ich mich nicht irgendwo mit reinstellen würde. Aber das war der Grund, wo wir dann dachten, so Mist, irgendwie so richtig, wo wir denken, oh, das können wir jetzt so annehmen und weitermachen, haben wir nicht gefunden. Und dann hatte der HTB sich wirklich sehr großzügig und die Türen geöffnet und hat gesagt, ah ja, gerne, wir haben keine Karatesportler, wir haben Taekwondo und wir haben Judoka. Cast, also Judo, und würden euch gerne aufnehmen. Versucht es mal. Ja, und dann haben wir das einfach so gemacht. Also schon 2013, so die ersten paar Monate, haben wir es einfach so gemacht. Im Grunde genommen, all meine Freunde mussten mit mir in die Halle. Gesagt, wir müssen irgendwie einen Verein gründen. Ihr müsst jetzt einfach alle mitkommen. Und da wir vorher auch schon ein ganz gutes Netzwerk hatten, sind auch noch ein paar von außerhalb gekommen, die bereits Karate gemacht haben. Und dann haben wir wirklich mit einer Handvoll Leuten angefangen. Und tatsächlich mit den Frauen. Also meine Nichte ist noch dabei, meine Schwester. Mhm. Und auch die Christine, genau, eine Frau, die mit in dem Verein war. Und damals auch noch mein Mann, der macht auch Karate. Den habe ich nämlich auch mal irgendwann beim Karate kennengelernt. Wir waren so die Ersten, die uns, die da zusammen trainiert haben, mit dann dem Bekanntenkreis. Mhm. Paar sind auch noch davon geblieben, aber nicht mehr so viele.
Aber ist grundsätzlich gemischt, ne? Sind ja nicht nur Frauen in der Abteilung.
Nee, auf keinen Fall. Wir sind also Männer.
Männlich, weiblich und auch vom Alter her gemischt, oder?
Absolut gemischt. Und das ist auch wirklich was Besonderes im Karate, im Breitensport. Echt? Ja, weil ich glaube, also nicht wir sind so besonders. Ich glaube, das funktioniert in anderen Kampfsportarten genauso. Weil da kann man gut also alt und jung mischen. Wir haben jetzt in unserer Erwachsenengruppe, da sind die Jüngsten 13. Ne? Die haben aber jetzt schon, das sind keine Anfänger, sondern die kommen aus der Kinder- und Jugendgruppe, trainieren die jetzt mehr und mehr mit bei den Erwachsenen. Und die Ältesten in der Erwachsenengruppe sind 63.
Ah ja, so. Okay.
Und von 13 bis 63, also ich glaube nicht, dass du eine Sportart finden würdest, wie zum Beispiel im Ausdauersport, also sowas wie Fußball. Da würden die niemals zusammen trainieren, denke ich, ne? Weil die Jungen keinen Bock haben auf die Alten. Haben unsere Jungen vielleicht auch nicht ganz so doll, aber bei uns ist es sehr besonders. Wir haben total viele Familienmitglieder. Da trainiert der Vater und die Tochter trainiert halt auch schon seit 5 Jahren bei uns. Und ganz oft trainieren wir so gemischt und können einige Sachen gut zusammen machen und dann teilen wir die Gruppen auf. Dann machen die Jugendlichen was miteinander und die Erwachsenen was miteinander, wenn es irgendwie vielleicht um mehr sportlichere Herausforderungen geht. Ne? Aber letztlich haben wir wirklich auch gibt es ein gutes Gemisch und ein gutes Nehmen und Geben. Manchmal, und dabei lernen mehr die Erwachsenen von den Kindern, weil die kognitiv natürlich schneller lernen und schneller behalten als die Späteinsteiger. Also ich sag mal, die Leute, die mit 40 und 50 jetzt erst angefangen haben und vielleicht seit 3, 4 Jahren trainieren und Kinder, die 3, 4 Jahre trainieren, sind kraftmäßig nicht zu vergleichen, ne, wenn sie Kinder sind natürlich, aber von dem, was sie aufnehmen, sind die Kinder natürlich viel besser. Und der, ne, also das ist auch, also ist ganz schön zu sehen, dass dann ein Erwachsener mit einem jemanden trainiert, der 15, 16 ist, der Jugendliche gibt sich dann die Mühe und trainiert mal eine halbe Stunde und erklärt dem Erwachsenen was. Und dann kommt die erwachsene Person zu mir und sagt, bah, das hat die jetzt so gut erklärt, die hat sich so viel Mühe mit mir gegeben. Und ich glaube, das ist auch für beide ein Gewinn, weil die jugendliche Person konnte zeigen, wie gut sie es kann und erklären, wie gut sie dem Erwachsenen was beibringen kann. Und der Erwachsene ist ganz erquickt, er baut darüber, dass sich ein Jugendlicher überhaupt mit ihm einlässt. Man muss das ja auch mal so sehen.
Ja, klar. Ne? Du bist ja echte Hahnerin und lebst in Hahn. Dein Verein ist in Hahn. Was gefällt dir denn in Hahn so besonders gut?
Ach, es ist so, es ist ein bisschen kuschelig in Hahn. Nee, es ist, man trifft irgendwie immer ganz nette Leute und ich fühle mich einfach wohl, weil es so überschaubar ist, glaube ich. Man hat immer wieder Leute, die man an den gewissen Plätzen wieder erkennt, wieder trifft und mit denen man guten Schnack halten kann. Und auch wenn man sich vielleicht Jahre aus den Augen verloren hat, dann kann man sagen, ach, wo kenne ich dich denn her? Ach ja, da und da. Und man hat eigentlich irgendwie schnell wieder so ein Anker gesetzt zu dem, wie es mal war oder was man mal erlebt hat. Oder es ist so ein ganz freundliches Miteinander in einer überschaubar großen Stadt. Und das finde ich, das ist eigentlich toll. Und es ist toll, dass man von hier aus auch schnell in den größeren Städten ist, aber dass man trotzdem hier so eine gute Hood hat, ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist, man kann hier gut leben, man kann hier als Familie gut leben. Und ja, es ist so mäßig spannend vielleicht, aber vielleicht für die Jugend nicht ganz so toll wie für so erwachsene Leute, die dann mit dem Auto überall hin können oder wenn sie wollen. Na, es ist ein guter Platz jetzt zum Leben.
Und, na gut, für die Jugendlichen haben wir halt ein starkes Vereinsleben, das muss man eben auch sagen. Da ist ja für jeden was dabei. Ich meine, so ein bisschen versuche ich ja auch hier im Podcast zu zeigen. Ne? Das THW hatten wir hier, ein Fußballverein, Karateverein, Musikschule, wir haben viel mit Bildungssachen hier in Hahn. Also Angebot finde ich schon wirklich ganz toll. Klar, wenn du jetzt eine Disco suchst, dann bist du hier halt falsch. Ne? Das ist halt
so. Ja, das ist so.
Und insofern ist es ja schön, dass ihr jetzt so einen Verein da am Start habt, der so wirklich schön über diese Altersgrenze geht, dass man da wirklich gemeinsam was machen kann. Ne? Habt ihr denn so auch steten Zulauf? Also kommt immer wieder Nachwuchs rein? Oder da meine ich jetzt nicht unbedingt nur junge Leute mit, sondern eben auch Ältere, die sich dann wieder anmelden oder sowas. Weil so in den Medien findet Karate ja eigentlich nicht mehr statt. Also wir haben ja vorhin mal so jokemäßig über den Karate-Kid-Film geguckt, der vor 40 Jahren war. Davor waren noch die Bruce Lee-Filme. Da hast du selber gesagt, da waren die Hallen voll. Da wollten die Leute irgendwie das erlernen, was da in den Filmen so propagiert wurde, was mit der Realität auch nur wahrscheinlich am Rande zu tun hatte. Aber trotz allem hat das ja die Leute fasziniert, so auf der Kinoleinwand zu sehen, so eine Kampfsportart, und wollten das dann auch erlernen. Jetzt gibt's, also ich oute mich jetzt mal, also ich habe ja schon ewig keinen Karatefilm mehr geguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob es Karatefilme in der Form überhaupt noch gibt. Und deshalb mal die Frage, ist das noch so eine Sportart, die tatsächlich aktiv nachgefragt wird, oder müsst ihr kämpfen?
Also wir müssen sicherlich kämpfen. Ich glaube, im Deutschen Karateverband, dem wir angehören, da ist dieses letztes Jahr quasi die 100.000-Grenze gesprengt worden. Also es gibt etwas über 100.000 aktuell Karatekas, die im Deutschen Karateverband Karate machen. Das ist jetzt für Deutschland, ich weiß nicht, ist es viel oder wenig? Ist es irgendwie ganz okay? Ich glaube, es war auch schon mal mehr, aber jetzt so nach Corona hat sich das jetzt wirklich wieder ziemlich gut gefangen. Mhm. Ja, es gibt noch diese Ip Man-Filmreihe, aber die machen ja auch eher Kung Fu, ne? Und der Karate-Kid ist auch eher was, wo Kung Fu gelehrt worden ist und nicht Karate, obwohl es auf Okinawa stattfand und obwohl dieser Miyagi tatsächlich auch der Gründer von meiner Stilrichtung von Dojo-Ryu ist. Das ist auch ganz lustig. Ach. Aber
du hast gesagt, diese Tiergeschichten, das ist eher was, was mit
mit China zu tun hat. Taekwondo, klar, aber mit China eigentlich zu tun hat. Weil Okinawa, also die Geburtsstätte von Karate, ist diese Okinawa ist vor China und China viel näher, rein topografisch gesehen, geografisch gesehen, als dem Festland in Anführungsstrichen Japan. Also das Karate, was auf Okinawa entstanden ist, so wie wir es heute trainieren, hat halt ganz viele Einflüsse aus Asien, aus China bekommen. Und irgendwann ist dann aus Okinawa haben sich dann Leute aufgemacht, ein gewisser Herr Funakoshi, genau gesagt, ist dann aufs Festland nach Japan und hat dann da das erste Mal dem Kaiser was vorgetanzt. So, also getanzt natürlich nicht, sondern Karate vorgemacht. Und dann wollte der natürlich wissen, was ist das denn jetzt für ein Stil? Und dann war, glaube ich, so wirklich erst in den 20er, 30er Jahren der Bedarf, einen Namen für die Stilrichtung zu finden. Und da haben natürlich alle Senseis, die vorher mehr oder weniger zusammen trainiert haben oder aus unterschiedlichen Stilen alles zusammengeworfen haben, haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir uns wir müssen erklären, was wir für einen Style machen. Und dadurch sind dann erst die unterschiedlichen Begrifflichkeiten der Stilrichtungen entstanden. Mhm. Also die gibt's doch, also diese Begrifflichkeit gibt's tatsächlich erst, ich sag mal, gute 100 Jahre. Das ist irgendwie noch gar nicht so alt. Und Kampfkunst, ne, können wir mehrere 100 Jahre zurückverfolgen. Also da ist Karate tatsächlich nicht so alt wie Judo zum Beispiel oder Aikido.
Jetzt haben wir 100.000. Wie heißt die? Karate K.
Also ist man das Karate K wird für trainierend. Genau, Karate Ks. Ja, wie kriege ich die Leute in die Halle? Ich hätte
aber
gerne
ihr seid
mehr
50,
in die Halle.
Ne? In Hahn sind wir 50. Ne?
Ja, wir sind 50.
50 von den 100.000.
Wir sind 50 von den 100.000, genau. Könnte schön noch ein bisschen mehr werden. Insbesondere.
Was tut er denn noch?
So, Männer. Männer. Ich mache ein paar neue Männer, ja.
Also ich hätte nicht wirklich ich gedacht, persönlich. Karate wäre so ein absoluter Männersport.
Ja, tut mir leid, das sind eher die Pussys. Die haben ständig irgendwas. Die Frauen sind ein bisschen zäher. Das ist jetzt ein bisschen gemein, ja?
Na gut, das hat sich in den letzten 40 Jahren dann auch geändert.
Ja, weiß nicht. Also tatsächlich sind die so ein bisschen zäher und bleiben mehr dran. Habe ich das Gefühl. Also wir haben total nette Männer im Verein, aber es haben auch schon ein paar angefangen und dann vielleicht nach einem Jahr wieder aufgehört. Und ich glaube eher, weil es dann so ein bisschen Wehwehchen hier oder weil es doch viel zu stressig ist und dann, vielleicht sind die Frauen besser organisiert. Das sind auch alles arbeitende Frauen. Da ist keine von, die nicht arbeitet. Also keine Ahnung. Kinder haben sie auch alle gekriegt, aber die Männer haben irgendwie mehr Stress.
Okay.
Ist jetzt ein bisschen gemein so zu sagen, aber ich wäre ganz erbaut drüber, wenn ich alle möglichen Leute von 30 an aufwärts hätte. Das ist so ein bisschen die Lücke, ne? Wir haben noch so ein paar, die sind Mitte 20, ein paar super nette Frauen, die sind sehr sportlich und dann geht's echt eigentlich so bei Mitte 40 bei uns los.
Was muss man denn da mitbringen? Also ich versetze mich jetzt mal so in die Lage. Ich bin jetzt Hana, 30 Jahre alt, höre das Interview und denke so, wow, die Alex, da gehe ich mal hin, da will ich mal mitmachen. Was muss ich ja mitbringen? Also so, muss ich irgendwas können?
Nee. Also es wäre toll, wenn du schon mal jemals zuvor ein kleines bisschen Sport gemacht hättest, außer vielleicht der Schulsport, der 20 Jahre womöglich zurückliegt oder 15 Jahre. Ja. Also wenn man Lust hat, sich zu bewegen, reicht das eigentlich. Und das sind sowieso, ich sag mal, artificial Bewegungen. Also das liegt einem nicht unbedingt. Man muss sich darauf einlassen und Lust haben, die linke Hand und den rechten Fuß zu bewegen. Weil es macht ganz viel in deinem Hirn. Die Kognitivität wird auf jeden Fall enorm erweitert, wenn man so diagonale Bewegungen macht. Und das machen wir im Karate sehr viel. Also letztlich ist es schon also rechter Arm hoch, das war jetzt schon mal gut. Ich weiß jetzt nicht, was der Fuß gemacht hat bei dir. Den sehe ich ja nicht. Aber okay, ungefähr so könnte es sein.
Genau die richtige Bewegung auch gemacht.
Ja, also das diagonale Arbeiten. Ne,
ja gut, aber ich muss ja Lust haben auf so einen körperbetonten. Also ich muss ja Lust auf mein Gegenüber haben. Ne? Also ihr seid da ja barfuß. Ja, und wenn ich Pech habe, habe ich den Fuß im Gesicht. Da muss ich ja Spaß dran haben.
Ja, also so schnell kriegt wahrscheinlich keiner den Fuß mal auf deine Gesichtshöhe, der jetzt nicht besonders gelenkig ist. Das dauert dann auch vielleicht 2-3 Jahre. Aber ich
wäre jetzt der Neue im Verein. Ne? Ja. Also ich stehe ja da, ich bin der Wetter ja verhauen dann. Ne?
So okay, nein, es würde dann niemals so passiert. Nein, nein. Dafür gibt es ja noch die anderen Sachen. Dieses Grundschule, also wir würden ja erstmal mit all denen, die anfangen, so diese Basis erarbeiten. Und die lassen wir ja dann nicht los auf die Leute, die kämpfen wollen, dieses Kumite machen wollen, was ich eben erklärt habe. Ja, ne? Genau. Also wir unterstützen natürlich alle die Anfänger in dem, was die so zu Beginn lernen können.
Und aber da muss schon eine Anfängergruppe dann da sein. Ne? Also ja, wenn jetzt einer alleine da ist, das wäre ja dann auch ein bisschen traurig. Ne?
Also ja, es gibt immer so eine Gruppe. Anmeldet. Ja, am besten ist natürlich, es sind einfach mal 5, 6, 7 Leute, die Bock haben, das zu machen. Und dann kann man wirklich auch sich so konzentriert auf die Leute auch einlassen. Und es gibt immer jemand, der dann abgestellt wird. Einen Teil machen wir alle zusammen. Und wenn das dann komplexer wird, dann gibt es immer eine Trainerin oder einen Trainer, der sich dann um die Anfänger kümmert. Genau. So wollen wir eigentlich auch nochmal wieder jetzt anfangen mit einer neuen Gruppe. Das ist schon auch das, was unser Ziel ist.
Und ihr trainiert in der Grundschule Mittelhahn, Dickerstraße, ne? Da ist euer Trainings-Dojo,
genau.
Habe ich mir sagen lassen.
Ja. Genau, ja, Dojo, das hört sich toll an, ist natürlich nur eine normale Turnhalle.
Ach so.
Aber für uns ist das natürlich schon das Dojo,
das
weil Dojo
so
bezeichnet.
Tempel.
Ja, schade, ne?
Ja.
Ich hätte auch gern, ich hätte tatsächlich gern ein eigenes Dojo, dann würde ich mir wahrscheinlich so einen Tempel hier in Hahn bauen, aber das wird vielleicht dann erst im nächsten Leben realisiert werden. So lange trainieren wir in dieser wunderbaren Schulsporthalle, die eigentlich auch völlig in Ordnung ist.
Viermal die Woche, habe ich mir sagen lassen.
Ja, wir haben Trainingszeiten viermal die Woche, wobei zweimal den Jugendlichen vorbehalten sind und den Kindern und zweimal den Erwachsenen. Und tatsächlich auch eher ein bisschen spät am Abend, aber für zum Beispiel die, die ihre Kinder erstmal ins Bett bringen wollen, auch eine super Zeit. Also wir starten immer um 8 und sind um 10 aus der Halle raus. Ja, das Schöne ist, dass es halt auch total günstig ist. Es hat halt überhaupt nichts mit, oh, ich kann mir das erlauben oder ich kann mir das nicht erlauben zu tun. Und da muss man echt so eine Lanze für Karate brechen. Das ist halt ein Vereinssport mit der Idee, dass alle mitmachen können und dass alle Angebote, auch die total hochqualifiziert sind, auch am Wochenende oder so, da kann man einen Lehrgang für 10, 20 Euro besuchen und man hat mega Input. Mhm. Das kannst du mal versuchen, jetzt darf ich jetzt nicht irgendwie was schlecht machen, aber in so Schulen, wo man irgendwie 100, 200 oder 300 Euro für vielleicht so einen Samstag an Training bezahlt, wenn es Karate oder auch Wing Chun oder irgendwelche privaten Schulen sind. Das sind natürlich Schulen, sind die Leute müssen damit Geld verdienen. Das müssen wir halt im Verein nicht, sondern da müssen Unkosten gedeckt werden, ne? Vielleicht für irgendwelche Materialien, für die Trainer, dass die ein kleines Honorar bekommen etc. pp. Aber das ist halt kostenmäßig halt sehr niederschwellig und deswegen bin ich eine Vereinstante. Nicht, weil ich unheimlich viel gerne mit vielleicht im Verein hänge, aber ich bin das so eine Aufgabe. Ja, für mich ist das so eine soziale Aufgabe auch, ein Verein als Verein zu existieren, wo eigentlich einfach alle mitmachen können. Und wo es völlig unabhängig ist, dass nicht nach Geldbeutel geht. Und das finde ich ist auch wirklich eine wichtige Aufgabe im die Vereine haben. Und wir haben ja gute Vereine in Hahn, so ist das ja nicht.
Auf jeden Fall. Also alle mitmachen ist ja ein gutes Stichwort. Das ist ja nicht nur der Geldbeutel, sondern du hast mir auch von einem Teil mehr erzählt, aber von einem Vereinsmitglied bei euch, so ein Junge, der auch ein Handicap hat, ne? Und entweder mitgemacht hat oder immer noch mitmacht, ne? Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also Inklusion wird man das wahrscheinlich heute nennen, dass man da im Prinzip, sag ich mal, auch integrativ arbeitet und alle trotzdem weiterhin auch gemeinsam den Sport betreiben können und Spaß haben und da eigentlich tatsächlich jeder mitmachen kann. Ne? Erzähl mal.
Ja, der Clemens, der war heute noch beim Training und immer wenn ich den so 2-3 Wochen nicht sehe, denke ich, wow, ist der groß geworden? Denkt man wahrscheinlich immer, hat was mit meinem Alter zu tun, aber tatsächlich, der ist irgendwie wieder gewachsen, also innerlich wie auch körperlich. Mhm. Der Clemens, der macht jetzt schon 5 Jahre bei uns Karate mit. Der ist jetzt 15. Das heißt, der hat mit 10 angefangen. Damals noch mit seiner Schwester. Und der hat Trisomie 21 und spricht sehr schlecht. Also mittlerweile verstehe ich den ganz gut, aber der hat quasi ein eigenes Vokabular, würde ich denken. Der hat damals mit seiner kleinen Schwester angefangen und die hat den natürlich super verstanden und hat immer alles übersetzt für uns und für die anderen. Aber ganz verrückt ist das auch, der Clemens kann, wenn der unter den Jugendlichen oder mit den jetzt ja mittlerweile, der ist ja mit denen herangewachsen. Die haben ja alle angefangen mit 8, 9, 10 Jahren und sind jetzt alle 15, 16, 17 Jahre, die jetzt in der Gruppe sind. Und der unterhält sich mit denen so ganz normal. Die verstehen den immer. Da gab es aber auch noch nie irgendwie ein Problem. Das war wirklich eher mein erwachsenes Gehör, was sich so, nicht dem sofort geöffnet hat. Oder also nicht aus Unwillen, sondern aus Unvermögen konnte ich mich da nicht so schnell drauf einlassen. Aber der hat natürlich eine geistige Behinderung. Das ist, ich kann das gar nicht beurteilen, wie stark die ausgeprägt ist. Und dazu eine körperliche ist ja ein bisschen deswegen eingeschränkt, ne, und vergisst oft was. Aber der hat so einen mega Willen, der Junge. Mhm. Und macht seine Sachen einfach super. Und ich glaube, der kommt total gerne.
Ja, finde ich total mega. Also habe ich auch so in der Form noch nicht gehört. Hätte ich mir auch ehrlich gesagt erstmal gar nicht so vorstellen können, sag ich mal, bei so einer konzentrierten Kampfsportart und sowas, ne, dass das möglich ist. Aber finde ich toll, also dass das geht und dass eben auch alle ihren Spaß da haben. Und wenn er 5 Jahre dabei ist, zeigt das ja eben auch, dass er, aber auch seine Familie und auch der Verein das als eine gute Situation empfindet und dass daran Spaß hat. Ne? Toll.
Ja, denke ich auch. Also auf jeden Fall.
Und alle, die jetzt hier so mithören, die denken jetzt wahrscheinlich, Mensch, Vize-Weltmeisterin im Karate, Vize-Europameisterin im Karate, Alex Höhner, kenne ich gar nicht. Aber scheint man ja ein gutes Auskommen zu haben, wenn man jeden Tag in der Sporthalle ist. Dem ist nicht so, den wollen wir auch mal eben kurz sagen. Ne? Du hast auch noch einen Beruf, du bist gelernte Fotografin und betreibst diesen Beruf auch aus oder übst diesen Beruf auch aus mit einem eigenen Studio. Und das Geld kommt wahrscheinlich über die Fotografentätigkeit rein und nicht über Sponsorenverträge mit bestimmten Automarken oder Bekleidungsherstellern.
Nee, leider nicht. Aber tatsächlich, wir haben uns jetzt vorgenommen, dass ich auf, oder ich habe mir vorgenommen, auf Sponsorensuche zu gehen, insbesondere auch wirklich für, vielleicht für die Fahrten mit den Jugendlichen und.
Hier für den Verein, meinst du?
Ja, jetzt? Also irgendwas müssten wir jetzt mal dieses Jahr machen, weil wenn man öfters mal rumfährt und, ja, da haben wir uns gerade heute quasi zu Jahresbeginn drüber unterhalten, dass wir da mal so einen Schritt machen wollen und gucken wollen, ob wir nicht doch irgendwie Sponsoren finden, die uns ein bisschen unterstützen bei dem, was da so ambitioniert ist. Also auch, genau. Aber genau, ich bin Fotografin und bin auch so ganz klassische Werbefotografin. Also ich verdiene mein Geld mit Werbefotografie, mache natürlich auch total viele Fotos im Bereich Karate, aber eher ja immer für die Freude, fürs eigene Ego.
Genau, und jetzt kommen wir mal vom Breitensport, von unserem Vereinssport hier in Hahn so ein bisschen mal weggehen zum Leistungssport. Also so in deine Kategorie, mit dieser beeindruckenden Erfolgsserie, würde ich jetzt mal so sagen. Du kannst ja gleich mal erzählen, wie das überhaupt so gewertet wird. Ich habe das jetzt so verstanden, da wird nach Altersgruppen im Prinzip eingeteilt, diese Wettkämpfe. Und dann gibt's da so verschiedene Gürtel, verschiedene Gürtelfarben. Und ich glaube, den schwarzen Gürtel hat man dann 1. bis 10. dann. Das ist dann auch irgendwie nochmal so eine Unterteilung. Und da hast du jetzt auch so ein außerordentlich starkes Ergebnis erzielt. Du bist eine der wenigen Frauen hier in Deutschland oder wahrscheinlich weltweit, die den 7. Dan erreicht hat. Also eine Prüfung abgelegt hat und damit ausgezeichnet wurde. Was muss man dafür tun? Man muss wahrscheinlich ein paar Karateübungen drauf haben, aber
man muss ein
erzähl
paar
mal so
Steine
diesen
durchhauen. Und nicht
Kopf.
Nur mit der Hand, mit dem Kopf. Ja, nee, das wäre schlimm, wenn es so wäre.
Bist du irgendwann 10. Dan und sau blöd.
Aber ja, genau.
Das könnte ja auch eine Idee sein.
Schöne Matschbirne gemacht, genau.
Nee, erzähl mal so ein bisschen zum Leistungssport, weil ich fand die Story irgendwie cool, weil du hast mit 11 angefangen mit Karate. So, ein paar Jahre später hast du dir Karate-Kid im Fernsehen, im Kino angeguckt und hast gesagt, was ist das denn für ein Mist? Ist eigentlich ganz anders. Okay. Oder auch nicht. Und dann gingen ja so die Jahre so ins Land. Du hast eigentlich so deinen Vereinssport gemacht.
Ja, ich habe wirklich Breitensport die ganze Zeit gemacht.
Genau, und dann hast du, sag ich mal,
50 geworden bin.
Ich wollte gerade sagen, in einem Alter, ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber dann hast du in einem Alter tatsächlich angefangen, Leistungssport zu machen, wo ich denke so, okay. Da hören die ersten, also hören die normalen Leistungssportler, sind da ja schon längst in Rente, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wo du gesagt hast, da fange ich jetzt mal quasi an, diese Wettkämpfe zu machen, die du aber auch dann für einen anderen Verein machst, weil du hast da ja auch so einen Entdecker, Förderer, Freund, wie auch immer, der dich da jetzt auch, sage ich mal, gefördert hat. Und erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, wie da so die Konstrukte sind. Und wie sich das so anfühlt, amtierende Vize-Weltmeisterin und Vize-Europameisterin zu sein. Ich habe ja schon spaßhalber im Interview gefragt, im Vorgespräch, ob du schon Visitenkarten gedruckt hast oder Autogrammkarten gedruckt hast. Weil auf der Straße wurdest du ja schon angesprochen, dass die Leute ja ganz stolz sind, dass du hier, sage ich mal, bei uns in Hahn wohnst. Ne? Da wurdest du ja aktiv angesprochen.
Ja, das ist auch wirklich was, was unterm Strich, muss ich sagen, mich am meisten bisher bewegt hat, dass das wirklich auch scheinbar Leute wahrnehmen und das als also als vorbildliche Leistung anerkennen und sagen, das finden wir ganz toll, dass man das macht oder dass man sich dafür noch so, dass man das noch schaffen kann. Also man muss ja sagen, ne, wie du schon eingangs gesagt hast, es sind unterschiedliche. Ich stelle mich natürlich nicht mit den Leistungssportlern, die 30 sind oder 25. Mit denen kann ich mich nicht vergleichen, mit denen will ich mich auch nicht vergleichen. Aber es ist schon toll, wenn man sich mit anderen Leistungssportlern, die mein Alter haben, vergleichen kann. Und die sind auch noch alle richtig gut im Saft. Also da gibt es kaum Leute, wo man denkt, so, oh, was hab, die kriegt ja kaum noch das Bein hoch. Die sind alle sportlich, aber es sind nicht mehr viele. Ne? Ja. So. Und ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ja doch, ich weiß, woher es kam. Also mich hat dieser gewisse Uli Hekuis, das ist jemand, der in St. Arnold, das ist so in der Richtung Emstetten, die haben da einen Leistungssportverein. Da trainiert, das ist das in NRW, für meine Stilrichtung ist das Leistungssportzentrum da. Und da trainieren halt ganz viele Leistungssportler, die, ich sag mal, zwischen 15 und, sagen wir mal, 30 auf Wettkämpfe gehen, maßgeblich. Und das ist einer meiner Prüfer gewesen, schon zur letzten Prüfung. Und da hatten wir das Mentorenprinzip für die letzte, der sechste Darmprüfung, und ich brauchte einen Mentor, der sich zwischendurch meine Leistung anguckt, ob das auch in Ordnung ist, auf dem Weg zu diesem sechsten Darm, zu der sechsten Darmprüfung.
Und also der Uli, Mr. Miyagi aus St. Arnold sozusagen.
Genau, das ist mein Mr. Miyagi aus St. Arnold. Und ich habe mich dann irgendwo bei dem vorgestellt, der wusste auch gar nicht so richtig, also der kannte mich nur so entfernt von irgendwelchen Lehrgängen, und ich habe den an einem Lehrgang angesprochen, habe gesagt, Uli, ich brauche einen Mentor und ich würde gerne bei dir trainieren. Ich fände das toll, wenn du mein Mentor werden würdest für die nächste Prüfung. Würdest du das machen? Und hat er gesagt, ja, mach mal was.
Was kannst du denn?
Genau, was kannst du denn? Ja, und dann hat er mich durch, ich war ganz alleine mit dem in der Halle, also noch eine Freundin war dabei, die saß dann an der Seite und hat sich irgendwie, ich weiß nicht, was die gedacht hat, aber auf jeden Fall hat er mich diese Halle hoch und runter geschickt mit den Bewegungsformen, und ich war wirklich nach so einer Viertelstunde absolut am Ende. Und dann hat er sich so vor mich aufgebäumt und hat gesagt, kann man was draus machen. Geht wohl. Würde ich wohl machen. Ich war aber eigentlich wirklich nach dieser Viertelstunde, oder es waren vielleicht 20 Minuten, ich war tot. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Also der hat mich wirklich körperlich total herausgefordert und mir Aufgaben gestellt, die ich machen musste. So, und so fing das alles an. So fing die Liebe zu diesem Menschen an. ich muss schon sagen, das ist wirklich ein toller Inputgeber für mich seitdem. Und ich trainiere jetzt schon 6, 7 Jahre bei ihm. Und der hat mich jetzt auch zur nächsten Prüfung, also zu dieser Prüfung, die ich jetzt vor 2, 3 Wochen abgeliefert habe oder abgegeben habe, geleistet habe, hat er mich hingeführt und mich auch dahin unterstützt. Aber was ich dann zwischendurch gemacht habe, ist, er sagte, hör mal, das klappt doch noch alles ganz gut. Willst du dich nicht mal für einen Wettkampf vorbereiten? Ich so, hä, ich fange doch jetzt nicht noch mit dem Wettkampf an. Ich so, oh nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann sagt er, ja, komm doch mal. Komm mal zu uns. Und so fing das an. Ich fahre halt regelmäßig in größeren oder kleineren Abständen, je nachdem mittlerweile, wie die Wettkämpfe anfallen, fahre ich da zum Training. Und das ist einfach ein anderes Training. Da sind viele Leute, die da Wettkampf starten. Es sind viele geschulte Trainer, die dir erklären können, warum das so ist und warum es schlecht ist, dass es so ist. Also sehr routinierte, erfahrene Wettkampftrainer, zu denen ich jetzt ins Training gehe und wo ich wirklich nochmal Karate auf so einer ganz anderen Ebene für mich erfahren durfte. Jetzt bin ich, ich kann jetzt aufs Holz klopfen. Ich bin relativ fit, vielleicht auch, weil ich die ganzen Jahre breitensportmäßig natürlich trainiert habe. Ja. Also wirklich nie richtig mit Karate aufgehört habe, außer mal kurz für so 2 Geburten. Da habe ich mich gut gehalten. Ich habe auch Glück, dass ich nichts Schlimmes habe, dass ich nicht irgendwas körperlich, dass ich es noch machen kann. Und Das muss man ja voraussetzen erstmal. Aber ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren, wo ich jetzt Wettkampf mache, das triggert mich jetzt so sehr und es hat mir so viel Spaß gemacht, auch dass ich mit den jungen Leuten in der Reihe stehen darf. Man muss man ja auch mal so sehen. Das ist schon ehrenhaft, finde ich, ja, wenn die mich als Olle Kuda jetzt noch mit einsetzen. Also ich bin jetzt 55, habe mit 50 angefangen mit dem Wettkampfsport und es macht mir mega Spaß. Am Anfang habe ich immer gedacht, wenn ich dann da alleine stand, dachte ich, ach du Scheiße, warum tust du dir das an? Warum machst du das jetzt eigentlich? Für wen? Wem willst du es jetzt beweisen? Aber das hat sich jetzt irgendwann gewendet und ich muss sagen, ich bin auch noch mal, glaube ich, ein bisschen konfliktbereiter geworden.
Aha, okay.
Ja, weil das einen natürlich auch schult, sich so ein bisschen mehr auf sich zu also nicht, dass ich streitsüchtig seitdem bin, das meine ich nicht. Aber ich bin ein bisschen gesettelter mit dem, was ich vielleicht auch noch will, was ich gerne für mich machen möchte, wie ich anderen vielleicht auch helfen kann. Ich bin etwas konzentrierter geworden. Es ist nochmal so eine andere Art von Training, die dazugekommen ist. Ne? Mhm. Und du hattest mich ja jetzt auch gefragt, na, warum startest du jetzt für St. Arnold? Man kann das nicht so richtig so sagen, aber da sind jetzt meine Trainer, die mich, wo ich in die Reihe mich stelle und mir von allen was sagen lasse, weil ich es total schätze von den Tipps und also so wertvolle Hinweise für nochmal, ach, da können wir nochmal so ein bisschen dran feilen. Oder auch für das mentale Training. Das ist ja auch was ganz doll stark Mentales. Wenn du dich da alleine hinstellst, in einer Halle, wo 1000, 2000 Leute sind und wo ein tierisches Gegröle und Geschreie ist, weil die Leute nebenan auf der Kampffläche irgendjemanden anfeuern oder was auch immer. Und du dann da ganz alleine stehst und was vormachen musst. Und das ist auch wirklich das Tolle. Also was mich jetzt so, glaube ich, ein bisschen hat reifen lassen in dem Bereich, aber was auch die Jugendlichen total gut reifen lässt, ne? Das ist natürlich auch das, was der Wettkampf eigentlich mit denen macht. Das gibt denen irgendwie Selbstbewusstsein, es gibt denen irgendwie Stärke, mentale Stärke, ne? Da rede ich nicht von die physische Stärke, die kommt natürlich im Training, aber auch diese mentale Stärke, die jungen Leute einfach auch super gut zum Heranwachsen gebrauchen können. Aber auch die Erwachsenen, das sieht man ja an mir. Also ich zumindest, was heißt, man sieht es nicht, aber ich empfinde es so, dass mich das auch hat ein bisschen reifer werden lassen. Mhm. Ne, jetzt ist man mit 55 eh schon reif und schon, ne, klar. Irgendwie da nochmal Angst zu haben, wenn man da auf der Kampffläche steht, ist ja auch komisch, ne? Dann denkt man ja im Momentchen, ey, wie kommst du denn darauf, so eine Scheiße jetzt zu machen, ne? Wofür?
Aber Alex, du hast gerade gesagt, du warst alleine auf der Matte. Also ja. Man macht dann nur diese, was heißt nur? Also man zeigt im Prinzip diese Bewegungsabläufe, ne?
Genau. So, das
und
ist
die
das,
müssen
was
dann
ich...
ganz sauber ausgeführt sein. Ja. Also ihr steht nicht zu zweit und versucht möglichst nah mit dem Fuß an den Kopf zu kommen, ohne ihn zu berühren, sondern ihr macht im Prinzip ohne Gegner, ne? Ist das Ganze, ne?
Also es gibt zwei verschiedene Wettkampfformen. Einmal dieses Kumite, dieser freie Kampf, und dann
der reizt mich ja am meisten, ne?
Ja, das kann ich verstehen, aber ich habe jetzt gedacht, beides kann ich nicht trainieren. Und für Kumite, also für das Kämpfen, muss man ganz, ganz anders trainieren.
Ne? Ach so, das musst du auch nicht.
Du musst viel mehr Ausdauer machen. Und du musst Und das, was ich mache, ist Kata. Das heißt, ich stelle mir den Gegner vor, ich habe aber keinen. Okay. Ich mache quasi eine Performance vor. Und da geht es echt so um die Athletik und um die exakte Ausführung und um so eine sehr spezielle Art der Darstellung dieser körperlichen Fitness, würde ich mal sagen.
Ist das auch eine gewisse Choreografie, die man dann so einhält? Also, dass man sagt, so, ich greife ihn erst von unten an und arbeite mich dann nach oben oder.
Ja, okay. Also das ist so eine Choreografie, die man vormacht. Und das ist auch das, was ich mit den Jugendlichen jetzt mache. Die machen auch alle kein Kumite. Ein paar haben, wenn die Lust haben, wir haben jetzt irgendwie so ganz nette Kombinationen und Austausch mit Langenfeld, mit einer großen Jugendgruppe. Mhm. Und die kommen auch mit nach St. Arnold, ein oder anderen, die trainieren da immer jetzt auch mal mit mir mit, weil es da natürlich ganz anderer Wind weht. Ne? Da wird wirklich nur trainiert, wenn gesprochen wird irgendwie das Todesball gefeilt. Also es ist sehr konzentriertes Training, sag ich jetzt mal. Wir machen es ein bisschen lockerer, aber ich liebe auch, dass dieses Strenge, ne, dass dann schaltest du dich wirklich komplett ab und bist dann anderthalb Stunden auf Sendung. Das schafft man auch wirklich nur, wenn man ein bisschen strenge Regeln hat. Und die alten Herren, die da das Training geben, haben diese.
Aber erzähl noch mal bitte was zu diesen Gürtelfarben und
ja,
zu diesem siebten Dan. Also ich meine noch mal, also siebter Dan, den hast du ja jetzt auch erst im Dezember, glaube ich, bekommen. Ne? Dezember 23. 16. Dezember 23. So, und das haben wir jetzt nur ganz wenig Menschen, ganz wenig Frauen auch erreicht. Da muss man ja irgendwie was Besonderes für leisten. Das ist ja dann nicht so, komm, nach dem 100. auf der Matte irgendwie was performen, kriegst du das automatisch, sondern da sind ja richtige Prüfungen, die man da ablegen muss, ne?
Ja, also es gibt natürlich theoretische Prüfungen letztlich, wo auch irgendwie dein Mindsetting so ein bisschen abgefragt wird, ne? Ob du dafür bereit und reif bist, dass...
Wie fragen die das denn ab?
Ja, also es ist jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben so dargestellt, aber wenn du dich über die... Nee, aber wenn du dich über Kampfkunst, wenn du eine Kampfkunst erlernen willst, kann das über viele Jahre über die rein körperliche Erfahrung sein, aber irgendwann muss man natürlich auch mal so ein bisschen eine Idee haben, was mache ich denn da eigentlich und warum mache ich es und wie mache ich es und wie haben es die anderen gemacht und wie sieht die Geschichte aus, woher kommt das? Warum ist die Bewegung so, wie sie ist? Und da gibt es natürlich im Karate natürlich auch ganz, ganz viel historisches Material und ganz viele Leute, die Bücher geschrieben haben und sich auch über die kleinsten Details in der Bewegung und über ihre Historie Gedanken gemacht haben. Und zum einen wird natürlich erwartet, dass man da mitreden kann, dass man eine Idee hat, wo kommt Karate her, warum mache ich diese Bewegung und wie hat vielleicht dieser und jener Meister die ausgeführt und mit welcher Idee dahinter. Aber auch tatsächlich, also in erster Linie, glaube ich, muss man zäh sein und einfach das machen die ganzen Jahre. Aber darüber hinaus ist es auch so, ich habe also vor anderthalb Jahren ungefähr einen Antrag gestellt, dass ich diese Prüfung machen möchte, dass ich mich darum bewerben möchte. Und dann gab es ein Gremium, was entschieden hat, ob ich diese Prüfung machen darf. So, das ist so im Deutschen Karateverband so organisiert. In anderen Verbänden ist es ähnlich organisiert. Ab zu einer gewissen Gürtelstufe muss man einen Antrag stellen und dann überprüfen die dich. So, und dann wollen die auch dann wollen die Leute, die das bestimmen, also die quasi im Dan-Grad und in der Hierarchie über mir sind, wollen die wissen, was hat die denn was geleistet über ihr Karate hinaus, über ihr persönliches Karate hinaus, was hat sie für uns, für den Verband, für das Karate an und für sich geleistet. Und dann wird geguckt, was habe ich für Ausbildung, also was für Trainerausbildung habe ich, bei welchen Leuten habe ich irgendwie natürlich die Prüfung gemacht, was habe ich Lehrgänge gegeben, habe ich mein Wissen weiter vermittelt an andere Leute, habe ich dann teilhaben lassen oder ist das ein Karate, was ich nur für mich gemacht habe und keiner durfte mir jemals zugucken. Also weißt du, es ist auch so ein bisschen der... die Frage, bin ich Multiplikatorin? Ne, das kann ich ja bejahen, weil mein ganzes...
Klar.
Ich glaube, ich habe das erst einmal mit 18 oder so Training gegeben in dem alten Verein. Erst Kindergruppen, dann Erwachsenengruppen. Also ich habe mein ganzes Leben lang Training gegeben und habe mich multipliziert oder wie soll man das sagen? Das kann man nicht sagen. Multipliziert ist das falsche Wort, aber habe mich mitgeteilt, habe versucht zu lehren. Ne? Also sowas wird überprüft, ob ich dem Standard ob ich dem entspreche, ob ich das überhaupt machen darf.
Und das entscheidet der Verband in Deutschland oder ist das ein weltweiter Verband, der da drauf schaut und die Dans vergibt?
Nee, das ist der Goju-Ryu-Verband Deutschland, ne, der ist Mitglied im Deutschen Karateverband, also ist nochmal so ein Unterverband im großen Verband. Ja. Und die haben sich das angeguckt, da habe ich also einen langen Lebenslauf geschrieben. Ja, die haben das sich angeschaut, ob das den Richtlinien entspricht, ob ich das machen darf. Und dann habe ich ein Okay bekommen. Und dann habe ich mich angemeldet ein Jahr vorher. Und dann habe ich eigentlich jetzt so konzentriert darauf hingearbeitet. Und das, was ich jetzt letztlich gezeigt habe, ist gar nicht mehr so viel gewesen. Also ich habe so eine kleine Hausarbeit geschrieben über eine Kata, die ich mir ausgesucht habe. In dem Fall hieß die Kururumfa.
Kururumfa.
Kururumfa. Auch ein schöner Name, ne? Japanisch ist wirklich auch eine tolle Sprache. Diese Kata heißt eigentlich sowas wie stetig brechen. Das heißt, das, was, ja, stetig brechen, es ist wirklich also übersetzt sehr, sehr brutal. Das heißt, dass jeder Angriff eigentlich sofort in so einer Senno-Sen-Bewegung, also in einer direkten Bewegung, geblockt und beendet wird. Das ist so die Idee dabei. Also stetig den Angreifer brechen in dem, was er vorhat. Und darüber habe ich eine kleine Hausarbeit geschrieben und auch irgendwie so ein kleines Buch gemacht, was jetzt mein nächstes Projekt ist, also so ein kleines Anfangsbuch gemacht. Und das ist, glaube ich, gut angekommen. Und dann meine Ausarbeitung, also meine körperliche Darbietung, diese von dieser Kata. Und dann habe ich die aber gekämpft. So, weil diese Katas sind ja eigentlich Bewegungsabfolgen gegen den imaginären Gegner. Also wir stellen uns vor, von vorne kommt jemand, von hinten, von 45 Grad von der Seite oder von hinten 45 Grad von der Seite. Es gibt also acht Karate-Ecken. Ne? Also wir haben acht Richtungen, in die wir uns drehen bei diesen Katas. Und dann hat mich aus diesen unterschiedlichen Ecken oder Richtungen immer jemand angegriffen. Und dann habe ich quasi mit dem so eine eingeübte Choreografie des Kampfes gemacht. Also ich bin diese Kata gelaufen und der hat mich halt entsprechend angegriffen, so wie man sich vorstellt, der Angreifer käme in dieser Kata, ne? Der imaginäre Gegner ist dann jetzt der Richtige gewesen. In dem Fall habe ich das mit meinem Mann gemacht. Also wir haben uns tagelang, wochenlang geprügelt im hauseigenen Dojo. Mit diversen blauen Flecken, also da kommt dann das auch endlich, ne, was du gerne machen möchtest, blaue Flecken haben, prügeln, da haben wir das dann getan.
Ja.
Und dann haben wir es davor gemacht. Und mein Mann war 4 Wochen vor mir dran, der hat auch einen 7. Dan gemacht.
Ach so.
Und da war ich seine Partnerin.
Was seid ihr für Streber?
Ja, weiß nicht. Das haben wir uns gegenseitig da, glaube ich, durchgeprügelt, sozusagen.
Weil du dürft euch jetzt beide Großmeister nennen oder Großmeisterin.
Ja, schon eigentlich.
Ist doch ab dem 7.
Ne?
Da,
ja.
Ne? Ist doch. Wow.
Ja, da habe ich mir noch nicht, glaube ich, so viel Gedanken zu gemacht.
Man sich so beim Sonntagsmorgen so in der Küche bei der Kaffeemaschine, hallo Großmeister, hallo Großmeisterin. Ne? Ja, siehst du, hat doch mal einen ganz neuen Ansatz für nächsten Sonntag.
Ja, ich werde es mal versuchen nächsten Sonntag. Super Idee.
Also wenn das richtig ist, was ich hier lese, da gibt es weltweit im Moment 2 lebende Karateka, welche mit dem 10. Dan das ist jetzt JKA, Japanese Karate Association, ausgezeichnet wurde.
Ja.
2 Stück auf der ganzen Welt, kann ja nicht sein, oder?
Nee, da gibt mehr. Nee. Also von der JKA vielleicht, was ich aber auch nicht glaube. Okay. Also das ist dann die Japanese Federation, ne? Wir haben aber auch eine Worldwide, also Worldwide Karate Federation. Okay. Die JKA ist wirklich so sehr Japan, also das ist so die japanische Vereinigung und dann gibt es noch die weltweite Vereinigung, da gibt es garantiert mehr Karatekas, die einen schwarzen, die einen 10. Dan haben. Also ich habe auch schon bei mehreren trainiert.
Sind denn die Asiaten die besseren Karatekämpfer oder Karatekas?
Ach, da gibt's also wettkampfmäßig gesehen sind die schon auf jeden Fall mit an der Spitze. Aber wir haben auch wirklich gute spanische, aktuell 2, also Mann und eine Frau, spanisch, wenn an der weltweiten Spitze und auch tatsächlich ein, aber ich glaube Lateinamerikaner, der startet aber für Amerika, der ist an der Weltspitze zusammen mit Japan schon top, würde ich sagen. Kämpfen alle an der Weltspitze.
Nee, weil ich habe jetzt mal hier Kata Weltmeisterin gegoogelt und dann kommt direkt Sandra Sanchez. 2015 errang sie als erste Spanierin Rang 1 auf der Weltrangliste der Frauen. Weiß ich aber auch nicht, wie der
Altersgruppe. Ja, mega. Und aber ich sag dir, die Frau, die, also ich folge der auf Insta, wirklich. Und ich hole mir immer wieder solche Tipps von, also gute Trainingstipps. Die ist auch schon über 40 und startet Leistungsklasse. Die ist der absolute Kracher, die Frau. Ganz klein, aber die ist vielleicht 1,55 oder so. Aha. So eine, weiß ich, wirklich winzig. Oder 1,60 max. Auf keinen Fall größer. Ja, die ist der Kracher. Wirklich großes Vorbild.
Gibt es da jetzt so für dich jetzt ein anderes Ziel, was du jetzt noch erreichen möchtest? Wir sind jetzt im Jahr 2024.
Ich starte dieses Jahr auch wieder auf dem World Cup Gojo Rio. Der ist diesmal in Österreich. Also, ob ich starten darf? Ja, nee, alle 2 Jahre ist der World Cup. Also, ich war vor 2 Jahren in Italien. Und dieses Jahr, dann ist einmal ist Europacup und einmal ist World Cup.
Ah ja, ja, stimmt.
Und letztes Jahr war Europacup in Belgien. Jetzt ist jetzt dieses Jahr 2024 ist der World Cup in Österreich, genau. Und ich will hoffen, dass ich bis dahin so fit bin und die ganzen Vorkämpfe mich so qualifiziert habe, dass ich da starten darf. Also das wäre zumindest mein Ziel, ne? Weil so ein bisschen was dafür vorher leisten muss ich auch. Also ich kann auch nicht einfach mit dem Spazierstock hin und sagen, ja, hier bin ich. Ich mache jetzt mal mit. Ich muss mich dafür qualifizieren. Mhm. Und ich hoffe, ich schaffe das. Das ist so mein Ziel. Der World Cup ist erstes Septemberwochenende. Ja, habe ich jetzt ein bisschen Zeit, dafür reinzuhauen. Das klappt hoffentlich. Und also das Erste, was ich jetzt mache, sind die Landesmeisterschaften Master in NRW. Und wenn ich mich dafür qualifiziere, kann ich schon mal auf die deutsche Meisterschaft. Aber ich muss noch so 2-3 Wettkämpfe machen, bevor ich dann auf den World Cup darf.
Okay, also wir halten fest, es geht auf jeden Fall weiter, ne? Mhm. Bei dir. Du bist willens, den Weltmeistertitel endlich nach St. Arnold und Hahn zu holen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Um die Messlatte also schon mal ganz klar zu definieren.
Ja, ja. Also das ist natürlich der Wunsch. Genau, das ist das Ziel.
Dann wirst du hier auf so einem Wagen, wirst du dann so in so einem offenen Wagen durch Hahn gefahren. So.
Wenn es dann jemand mitkriegt.
Aber dafür werden wir dann schon sorgen. Ja. Also, Anbetracht der Zeit, liebe Alex. Also ich merke einfach bei dir, und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer sehen das auch so, bei dir sprüht es einfach, wenn es um das Thema Karate geht, dann bist du nicht mehr zu bremsen und nicht mehr zu halten, finde ich super. Finde ich auch super für unser Vereinsleben, ne? Also dass wir mit dir und mit deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern da so engagierte Leute haben, die den Sport hier so nach vorne treiben, die dieses Vereinsleben nach vorne treiben und die einfach auch selber ambitioniert sind, finde ich ganz toll. Muss auch sagen, so im Rückblick muss ich ganz ehrlich sagen, Karate Kid, so verkehrt war der Film eigentlich gar nicht, weil auch da ging ja jemand in der Nachbarschaft und dadurch wurde man zum Karate hin, Mr. Miyagi und keine Ahnung, der Uli und also da haben wir ganz viele Parallelen schon entdeckt. Fand ich jetzt auch mal witzig und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal dann für die anstehenden Wettkämpfe und natürlich für deine berufliche Laufbahn, aber auch für den Verein hier, was Sponsoren angeht, was Mitgliederzahlen angeht, viel Erfolg. Weiterhin gutes Händchen, gutes leeres Händchen und alles gut. Und danke schön, dass du heute die Zeit hattest, hier mitzumachen.
Ja, das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Ich finde es toll, dass ein bisschen über so einen Kanal vielleicht das verbreitet werden kann, was das für ein toller Sport ist fürs ganze Leben.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.